Ja, hallo, einen schönen guten Morgen allen, die ich die Hand noch nicht geschüttelt habe. Ich wollte euch heute begrüßen mit leicht abgewandelten Worten von Donald Trump. Jesus first! Let's make Jesus great again. Das soll es bei uns jeden Sonntag so heißen. Ja. Ist ja momentan in aller Munde. Momentan bewerben sich alle möglichen Länder, um Second zu werden. Ja. Aber für uns sollte es jeden Sonntag hier heißen, Jesus an erster Stelle und wir wollen Jesus wieder groß machen. Das wollen wir auch heute tun. Ja, Jesus, danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir deine Großartigkeit darin erkennen dürfen. Und ja, bitte segne du auch jetzt alles, was wir jetzt betrachten werden, miteinander durchgehen werden. Amen. Wir möchten weitermachen in Hebräer Kapitel 9. Und ja, das sind nicht ganz einfache Verse und ich möchte euch aber ganz einfach abholen. Und zwar, meine Frau und ich, machen gerne Natururlaub, aber manchmal auch gerne Kultururlaub oder man fährt dann in Städte und so, schaut sich Städte an. Und dabei schaut man sich dann auch immer wieder mal irgendein Kirchengebäude an. Man bereitet sich dann darauf vor und wir schauen uns dann manchmal auch schon Videos vorher über so eine Stadt an, wie jetzt letztens, als wir in Prag waren. Und als wir dann nach Prag gekommen sind, dann sagt Janis die ganze Zeit: Ja, wann gehen wir jetzt endlich in den Veitsdom? Er will den Veitsdom besichtigen. Er hat es gesehen in dem Film und das ist wichtig, das muss man gesehen haben. Ja. Irgendwann sind wir dann dahin. Und jetzt wollte ich euch mal fragen: Es sind ja bestimmt hier auch einige, die sowas auch machen. Welche Kirche hat euch denn besonders imponiert? Oder welches Gottesgebäude? Passauer Dom? In Barcelona Familia Sacrala, ja. Da heißt die Kirche die Heilige Familie. Ja. Noch jemand einen Vorschlag? In Istanbul, ja. Hagia Sophia, genau. In Mailand, ja, der Dom von Mailand, den habe ich auch schon gesehen, live. Der ist auch sehr beeindruckend. Noch jemand einen Vorschlag? Vielleicht in Moskau, Basilika. War schon mal jemand in der Moschee? Ja, ich war auch schon, ja. Aber noch in keiner so besonderen. Also in Hamburg, die habe ich mir mal angeschaut. Synagoge? Ja. In Ulm? Ja. In Rom? Petersdom? Ja, in Prag gibt es viele Synagogen. Ach, in Rom die Synagoge. Okay. Mit Panzern davor. Ja. Ja, als wir in Prag waren, im jüdischen Viertel, da war auch alles mit Militär gesichert. Das liegt halt momentan an den Zeiten, die wir gerade haben. In Budapest gibt es eine ganz besondere Synagoge noch. Ja, es gibt viele heilige Gebäude. In Ichenhausen? Was gibt es in Ichenhausen? Eine Synagoge. Ah, okay. Das ist bei mir nur ein Katzensprung weg. Ja. Ja, bei uns hört man immer bloß von, wie heißt es da, Marienfried. Das ist bei uns so das nächstgelegene heilige Gebäude. Da soll es eine Marienerscheinung gegeben. Da gibt es ganz viele Pilger, die bei uns da immer dann durchs Dorf durchfahren und da in die Gegend fahren. Und da heißt es auch immer, das muss man mal gesehen haben und so. Ja, heute geht es auch um Heiligtümer, um heilige Gebäude. Und ich habe euch da auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt hoffe ich, dass der Bildschirm gleich mitspielt. Das ist ein Modell Vielleicht machen wir hier das Licht noch aus, ich sehe genug. Das ist ein Modell von der Stiftshütte. Und es ist ja das erste mobile Heiligtum des Volkes Israel. Ich habe schon mal von einem Prediger gehört, der hat es so spaßhalber als das IKEA-Heiligtum genannt, weil man das auseinander und wieder zusammenbauen konnte. Aber es hatte gewisse Besonderheiten. Und diese Besonderheiten, die finden wir auch zum Beispiel im Salomonischen Tempel. Ja, das Schema, wie der Tempel aufgebaut ist oder wie die Stiftshütte aufgebaut ist, ist gleich. Aber auch im Herodianischen Tempel. Und der Herodianische Tempel, der muss damals so beeindruckend gewesen sein. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, dass die Jünger und alle total begeistert sind, wo sie mit Jesus darüber geredet haben. Und wir finden ja viele Reden, die Jesus auch im Tempel führt, wo sie ihn auch sagen, siehst du diese Steine hier? Und ja, Jesus hat prophezeit, dass dieser Tempel komplett auseinandergenommen werden sollte. Und im Hebräerbrief haben wir in Kapitel 8, Vers 13 auch schon gelesen, dass etwas, das veraltet ist, das wird verschwinden. Und dieser Tempel war das Sinnbild der damaligen gläubigen Juden, aber auch Christen in der ersten Zeit. War ganz arg wichtig. Und dieser Tempel muss eine ganz besondere Schönheit gehabt haben. Ja, und im Jahr 70 kam es wirklich, bloß dass wir auch ein bisschen geschichtlich das Ganze haben, dass dieser Tempel komplett zerstört wurde. Und zwar ist es passiert, dass Titus war damals der Feldherr. Es war ein Sohn vom Kaiser. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ein Kaiser, der damals für Judäa mal zuständig war und dann nach Rom musste und konnte dann einen Krieg nicht zu Ende führen. Und dann hat er später seinen Sohn Titus geschickt, um den Aufstand niederzuschlagen. Und eigentlich sollte der Tempel nicht vernichtet werden, aber irgendjemand hat dann da eine Fackel reingeworfen und dann ist dieser Tempel niedergebrannt. Und da war ziemlich viel Gold dabei. Und dieses Gold ist geschmolzen, ist zwischen die Steine gelaufen. Und um an das Gold heranzukommen, hat man sämtliche Steine auseinander gekratzt, um das Gold herauszuholen. So ist es gekommen, dass dieser Tempel später tatsächlich verschwunden ist. Aber zur Zeit des Hebräerbriefs steht dieser Tempel noch. Und wir lesen jetzt mal die ersten Verse. Hebräer Kapitel 9. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Erstmal bis hierher. Ich habe hier einen Querschnitt noch mitgebracht von der Stiftshütte. Und im Tempel ist aber genau die gleiche Einteilung. Und der Schreiber hier vom Hebräerbrief macht keinen Unterschied zwischen Stiftshütte und Tempel. Wir sehen hier den ersten Vorhang, wir sehen den zweiten Vorhang, hinter dem zweiten Vorhang die Bundeslade, direkt davor den goldenen Räucheraltar, den Schaubrottisch, den goldenen Leuchter und so weiter. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass auch diese Gläubigen ihre heiligsten und ergreifendsten Erlebnisse, die hängen in unmittelbarer Verbindung zu diesem Tempel. Und es ist für sie eigentlich undenkbar, dass das, was sie jetzt glauben, mit diesem Tempel nicht mehr viel zu tun hat. Aber der Schreiber vom Hebräerbrief tut genau das. Er fordert sie auf, das Irdische, das Vergängliche, die Kopie zu verlassen. Und wenn dieser Tempel vernichtet wird, ihn nicht wieder aufzubauen. Und jetzt schauen wir uns mal alle diese schönen Kirchen an, die wir vorher erwähnt haben. Wie sind diese Kirchen aufgebaut? Ist das ein großer Raum oder gibt es da eine Abtrennung? Und das ist etwas, wenn man das Neue Testament verstanden hat, das kann einen dann doch ein bisschen traurig machen, wenn man diese wunderschönen Kirchen sieht. Und dann sieht man aber diese Abtrennung zu einem heiligeren Ort. Das ist mindestens eine Stufe. Und dann beobachtet man die Gläubigen, die dann diese Kirchen besuchen, die dann beim Hineingehen einen Knicks machen. Und wer sich dann traut nachzufragen, warum sie diesen Knicks machen oder diese Verbeugung, dann wird einem erklärt, das macht man wegen dem Tabernakel. Und das Tabernakel oder auf Englisch Tabernacle ist unser Begriff für ein Allerheiligstes. Wir sehen das gleiche Schema, das in der Stiftshütte, das in den Tempeln war, das finden wir auch in den Kirchen. Jetzt lesen wir den Vers 6. Fortfolgend: Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite Zelt, also das heißt hinter dem zweiten Vorhang, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Und der Markus hat uns neulich eine Predigt gehalten über ein Wörtchen, nämlich das Wörtchen aber. Und dieses Wörtchen aber hat hier in Hebräer 9, in diesem ersten Abschnitt, eine große Bedeutung. Auf Vers 6 folgt dieser Vers 7, und dieser Vers 7 ist dieser Wendepunkt von dem ersten Abschnitt, den wir hier in Kapitel 9 haben. Der Abschnitt geht bis Vers 10, so habe ich es mal eingeteilt, und Vers 7 ist dieser Wendepunkt. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist. Es ist nämlich der Vorhang da. Solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nun aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Also ich sehe hier den ersten Abschnitt bis Vers 10, Vers 7 den Wendepunkt, eingekreist durch den Begriff Ordnungen, am Anfang die Ordnungen des Alten Bundes, und wir hören hier auf mit der Verheißung, dass bessere Ordnungen kommen sollen. Und wir finden im ersten Abschnitt die Beschreibung, wie das im Alten Bund war, und im zweiten finden wir aufgeschlüsselt die Mängel, die dieser erste Bund hat. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn im Hebräerbrief jetzt hier geschrieben steht, dass jetzt etwas Besseres gekommen ist, dass jetzt etwas Besseres da ist, heißt das damit nicht, dass das Alte schlecht war. Wir finden auch im Römerbrief dazu verschiedene Sachen erklärt. Es war gut, aber es war nicht ausreichend. Und es waren Bilder und Schatten, das sagt uns wieder der Hebräerbrief, die das Volk Israel, die die Welt darauf vorbereiten sollten, das zu verstehen, was Jesus tut. Ja. Wir dürfen nur nicht, wenn jetzt das Bessere da ist, beim Alten bleiben. Sondern das Alte wird abgelöst durch das Neue. Und das ist das, was hier im Hebräerbrief eins der wichtigsten Anliegen ist, dass der Schreiber hat. Was sind denn jetzt die Mängel, die der alte Bund hat? Wir finden sie hier aufgeschlüsselt in diesen Versen. Der erste Mangel wird durch dieses Aber beschrieben, bereits in Vers 3, dass es diese Abtrennung gibt zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Es gibt keinen freien Zugang zu Gott. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Die Stiftshütte war die Wohnung Gottes. Und wir finden auch bei der Einweihung, dass Gott die Stiftshütte erfüllt durch eine Wolke. Wir finden es beschrieben in 2. Mose Kapitel 40, wer es überprüfen will. Dann finden wir beim Salomonischen Tempel in 2. Chronik 7, Vers 2, ebenfalls, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte. Und wir finden auch am Schluss in der Offenbarung wieder eine Beschreibung, dass Gott mit seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllt. Und wir finden in Kapitel 21 in Offenbarung, in Vers 3, dass Gott bei den Menschen wohnt. Die ursprüngliche Bestimmung, wozu Gott Menschen geschaffen hat und wozu diese ganze, ich sage es mal, Heilsgeschichte laufen soll. Und zwischendrin finden wir, Gott wohnt in der Stiftshütte, Gott wohnt im Tempel und er wohnt im Allerheiligsten. Ich werde nachher noch etwas mehr darauf eingehen, was da tatsächlich alles passiert und was da die Hintergründe sind. Jetzt an dieser Stelle erstmal nur, der erste und wichtigste Mangel ist, der direkte Zugang zu Gott ist nicht möglich. Der zweite Grund, beziehungsweise es ist auch eine Begründung, warum dieser Weg versperrt ist. Und dieser Grund ist, dass unser Gewissen durch die Opfer, die passiert sind in Jerusalem, im Tempel, unser Gewissen nicht frei gemacht haben oder das Gewissen der damaligen Gläubigen. Sie sind da gekommen mit ihrem Ziegenbock, weil sie erwischt wurden bei irgendeiner Sünde. Und dann haben sie diesen Ziegenbock geopfert. Und dann sind sie weggegangen und haben gesündigt, bis sie das nächste Mal erwischt wurden. Das ist die negative Seite. Das sind so die ungläubigen Juden, Israeliten damals. Die haben sich so verhalten und auch heute verhalten sich Menschen so. Ich sündige, dann bezahle ich Gott dafür und dann sündige ich weiter. Die gläubigen Juden und Christen damals, die haben selber gemerkt, dass sie gesündigt haben, sind gegangen mit ihrem Ziegenbock oder mit ihren Tauben oder was auch immer, haben geopfert, wurden zumindest rituell für rein angesehen, durften dann wieder teilnehmen an gesellschaftlichen Leben und verschiedene Sachen, was halt so alles dazugehörte. Und haben irgendwann aber auch wieder gesündigt. Aber ihr Gewissen war nicht endgültig rein. Sie hatten jetzt nicht das Gefühl, ich bin jetzt wirklich sauber und ich darf ins Allerheiligste rein. Das hat sich keiner getraut. Und sie hätten auch jedem gewehrt, der da hineingehen wollte. Geschrieben steht hier, es hat nicht vollkommen gemacht. Was ist das? Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, also es ist ein Ist-Zustand, die, was das Gewissen anbelangt, also was die rituelle Reinheit betrifft schon, ja, dafür funktionieren sie, aber nicht, was das Gewissen betrifft. Was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nun aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Also steht hier geschrieben, dass alle diese Opfer und Dienste, die man dann dadurch tun kann, die betreffen alle irgendwie dieses irdische Leben. Und jetzt kommt ein großer Wendepunkt. Jetzt kommt die Lösung. Ab Vers 11, wir lesen bis Vers 14. Als aber der Christus, beziehungsweise hier müsste eigentlich stehen, der Messias kam, weil es ist ja an Hebräer geschrieben. Christus ist das gleiche wie Messias, aber es ist die griechische Übersetzung des hebräischen Begriffes. Als aber der Messias kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hier finden wir jetzt die Vorzüge des himmlischen Heiligtums oder der himmlischen Ordnungen beschrieben, im Gegensatz zu den Mängeln, die das irdische Heiligtum hat. Der erste Vorzug ist, dieses himmlische Heiligtum ist nicht von Menschen mit Händen gemacht. Es ist das Original. Ja, wir müssen immer das Alte Testament im Kopf haben. Ich werde euch nachher noch ein paar spezielle Sachen sagen. Aber wir wissen, wo Mose die Stiftshütte gebaut hat, hat er einen Plan von Gott bekommen. Und nach diesem Plan hat er die Stiftshütte gebaut. Und dieser Plan ist ein Abbild von einem himmlischen, geistlichen Heiligtum, das im Himmel existiert. Dann das Blut, mit dem das Heiligtum gereinigt wird, mit dem der hohe Priester gereinigt wird, mit dem das Volk gereinigt wird, mit dem alles gereinigt wird, ist kein Blut von Ziegen, von Böcken, von Stieren, sondern ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ich denke, das leuchtet uns ein. Es kann nicht ein irdisches Blut in einem himmlischen Heiligtum für Reinheit sorgen. Es ist das komplette Schauspiel hier auf der Erde, ist ein Schauspiel, es ist ein Bild. Es kann nur das Blut eines Ewigen, nämlich von Gott selber, von Christus, kann in einem himmlischen Heiligtum für Reinheit sorgen. Es konnte auch in der Stiftshütte oder im Tempel nicht das Blut von einem kultischen Vorgang Reinigung für Israeliten sorgen, ja, sondern es war Götzendienst, es war ein Gräuel, das war undenkbar. Und genauso kann auch, selbst wenn es von Gott eingesetzt ist, hier etwas Irdisches nicht im Himmlischen fähig sein. Es sind einfach zwei unterschiedliche Geschichten. Du kannst auch nicht in Holland nach deutschem Recht gerecht gesprochen werden, sondern nur nach holländischem Recht. Ja. Also irdisch und himmlisch geht nicht. Dann hat dieses Blut von Christus, es steht hier einmalig. Da müssen wir nachher auch nochmal dazu kommen, aber ich erkläre es am Schluss, weil es am Schluss nochmal mit einmal und zweimal und so weiter. Einmalig hat Christus Erlösung gebracht. Und es ist eine ewige Erlösung. die Reinheit, die der hohe Priester am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, erwirkt hat, die hat ein Jahr gereicht. Und dann musste das Schauspiel wiederholt werden. Hier sagt der Schreiber, Jesus hat es ein für allemal erledigt. Der hohe Priester ist mehrmals am Yom Kippur in das Allerheiligste gegangen, weil er nicht alles auf einmal erledigen konnte. Christus ist einmal in das himmlische Allerheiligste gegangen. Es ist eine ewige Errettung, die er hier erwirkt hat. Und ewig ist hier gemeint im Rückblick als auch im Hinblick auf die Zukunft. Wird gleich im Hebräerbrief noch näher erklärt. Und diese Erlösung, die Jesus Christus durch sein besseres Opfer erwirkt hat, ist vollkommen. Es reinigt das Gewissen. Und ich denke, als Anwendung sollten wir uns hier als neutestamentlich Gläubige rausnehmen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben und wenn wir Sünden an uns feststellen, dann müssen wir diese Sünden neutestamentlich, müssen wir mit denen umgehen. Das heißt, wenn wir an jemandem gesündigt haben, dann müssen wir nach der Vorgehensweise, die uns Jesus in Matthäus erklärt, vorgehen, dass wir mit den Leuten, an denen wir sündigen, diese Sachen begleichen. Wenn wir gegen Gott sündigen, dann müssen wir damit umgehen, wie es im 1. Johannesbrief beschrieben wird, dass wir Gott gegenüber unsere Sünden bekennen und Gott ist getreu und gerecht und vergibt sie, weil eben dieses Opfer dafür schon passiert ist. Und das Wichtigste, was Jesus getan hat, steht in Matthäus 21, der Vorhang, dieser Vorhang hier. Der ist an Karfreitag zerrissen. Und seitdem ist der Zugang frei. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Heiligtum und Allerheiligstem. Und die Geheiligten durch Jesus Christus haben alle direkten Zugang zu Gott. Okay, wir machen erstmal weiter. Ich habe gerade kurz nur überlegt, ob ich jetzt schon was reinnehme, aber ich nehme es am Schluss. Ihr müsst bis zum Schluss aufpassen, damit ihr alles versteht. Wir lesen jetzt erstmal Hebräer 9 von Vers 15 bis 20. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Logischerweise fragen sich nach dieser Erklärung, die bis hierher passiert ist, dass Stiftshütte, Tempel, Opfer, dass das alles das Gewissen nicht reinigen konnte. Und jetzt, nachdem Christus da ist, dieses vollkommen ist, jetzt stellen sich natürlich diese ganzen Juden die Frage, und was ist mit unseren Vorfahren? Was ist denn mit denen? Sind die jetzt alle verloren? Mose, Josua, Abraham. Und der Schreiber sagt hier nein. Er sagt, wenn sie gläubig waren, das, was ich vorher erklärt habe, wenn der mit seinem Ziegenbock da kommt und wirklich ihm seine Sünde leid getan hat und er vor Gott rein sein wollte, dann wurde dieser Ziegenbock im Hinblick auf Jesus Christus geschlachtet. Wenn er aber gekommen ist, so nach dem Motto, ich bezahle jetzt meine Sünde und ich habe da bei mir im Stall noch 1000 Rinder stehen, ich kann noch 1000 Mal die gleiche Sünde machen, so, dass man das wie bezahlen dann angesehen hat, dann war er natürlich nicht gläubig und wurde nicht gerechtfertigt durch dieses Opfer. Wie in Habakuk das auch schon beschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war auch schon im Alten Testament immer das Kriterium, warum jemand gerettet wurde oder nicht. Es war immer der Glaube entscheidend und nicht die Zeremonie an sich. Ich lese es nochmal. Da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Jetzt wir als Abstammende von Heidenvölkern sagen natürlich, aber es gab doch auch noch andere Völker. Wir finden aber in der Bibel immer wieder auch, dass aus anderen Völkern Leute gläubig waren, aber die Bibel berichtet einfach nicht davon. Ich persönlich gehe davon aus, dadurch, dass, weil ich ja glaube, dass alle Menschen nach dem Schöpfungsbericht entstanden sind, dass sich diese ganzen grundlegenden Lehren von Anfang an in alle Völker verteilt haben. Es gibt dafür auch unterschiedliche Leute, die danach geforscht haben, bei Urvölkern und so weiter. Und die kennen komischerweise die Geschichten bis 1. Mose 11 mit leichten Abwandlungen, aber sie sind oft bekannt. Und ja, überlassen wir es Gott, da zu richten. Aber ich denke, dass es in allen Völkern Gläubige gab zu allen Zeiten. Aber die Bibel berichtet anhand von einem roten Faden an dieser Heilsgeschichte, die Gott mit dem Volk Israel geht. Und das Volk Israel sollte ja auch ein Beispiel für alle umliegenden Völker sein. Wie wir es in 2. Mose lesen. Also es gab für alle Völker, für jeden Menschen zu jeder Zeit die Möglichkeit, gottgläubig zu werden. Es ist zumindest das, wie ich das so verstehe und glaube. Um wieder reinzufinden, Hebräer 9, Vers 15, nochmal. Da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Und dann hier, die Berufenen, das verheißene ewige Erbe empfangen. Hier sehen wir einfach unter Berufene, es waren wirklich nicht alle gläubig, aber die, die gläubig waren, für die gilt der Opfertod Jesu genauso, weil sie einfach im Glauben auf diesen Opfertod hin geopfert haben. Wir finden bei Abel schon, berichtet auch Hebräer in Kapitel 11 dann später, dass er ein besseres Opfer brachte und so weiter. Die Leute wussten schon immer, wie sie mit Gott in Verbindung kommen konnten. Okay, jetzt müssen wir weitergehen mit dem Testament. Und Leute, die sich in der Bibel gut auskennen und auch ein bisschen Griechisch kennen, die werden sagen, warum steht jetzt hier vorher Bund und hier steht Testament. Im Griechischen steht hier immer der gleiche Begriff. Hier haben die Übersetzer den Kontext beachtet und haben hier einfach dem schuldig geworden oder dem, das ist dem geschuldet, dass unser Rechtsempfinden heute anders ist, als es damals war. Damals hieß es immer Testament, immer Bund und wir verstehen heute zwei verschiedene Sachen darunter. Und dem Kontext gemäß wird dann hier jetzt mit Testament, wie wir es heute verwenden, übersetzt. Und davor wurde es als Bund übersetzt. Der Unterschied liegt einfach daran, bei einem Bund gibt es zwei Parteien, die unterschreiben, bei einem Testament unterschreibt nur einer, nämlich der, der nachher stirbt und nachher sein Erbe an die Erbin überlässt. Und das wird jetzt hier beschrieben, ab Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Also der erste Bund war kein Testament, nach unserem heutigen Empfinden, nach dem damaligen Empfinden sehr wohl. Und wir können das, was Jesus gemacht hat, sowohl mit Bund als auch mit Testament heute übersetzen. Ist es soweit klar? Ich habe es letzte Mal schon mal erklärt, deswegen frage ich jetzt einfach nochmal. Soweit klar, keine Fragen dazu. Okay, gut, dann kann ich das abkürzen. Genau, ab Vers 18 weiter. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Also jeder Bund im Altertum, auch zwischen Geschäftsleuten, wurde mit Blut verbunden. Da wurde dann ein Tier geopfert und dann wurde miteinander gegessen und so weiter. Und im Blut steckt das Leben. Und ich denke, dass das der Hintergrund ist, warum das Blut so eine große Bedeutung hat. Weiter ab Vers 19. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpur, Wolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Ja, das war tatsächlich so. Als dann die Stiftshütte gebaut wurde, dann wurde alles eingeweiht und da hatte Mose das Ganze besprengt. Und vielleicht verstehen wir unter diesem Zusammenhang auch besser, wenn Petrus im Petrusbrief schreibt, dass wir besprengt worden sind mit dem Blut des Christus. Vers 21, auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Wir finden hier wieder den Unterschied, die irdischen und die himmlischen. Wie ich gerade schon gesagt habe, Mose hat bei der Einweihung diese Sachen besprengt und der hohe Priester musste am großen Versöhnungstag ebenfalls alles besprengen. Da im Prinzip wurde am großen Versöhnungstag wurde der Tempel, ich sage es mal, spirituell gereinigt oder rituell gereinigt. Es durfte niemand in der Stiftshütte sein, niemand im Tempel sein, wenn der hohe Priester das gemacht hat. Und es sollte einfach darstellen, Gott kann nicht in der Gegenwart von sündigen Menschen existieren. Und deswegen, wenn das die Wohnung Gottes ist, dann muss es gereinigt werden. Von diesen ganzen Sünden, die das ganze Jahr über hier hingebracht werden, dann muss dieser Ort, an dem Gott wohnt, gereinigt werden. Und wie vorher schon erwähnt, es wird jetzt hier wiederholt, das, was hier auf der Erde genügt oder hier funktioniert, das reicht im Himmel nicht. Dort genügt nur ein besseres Blut, das Blut Jesu Christi. Vers 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. auch nicht um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden, in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. So, und jetzt muss ich ausholen. Jetzt müssen wir in 3. Mose gehen, damit wir das alles verstehen, was hier beschrieben worden ist. Also wer die Bibel liest, bei 1. Mose anfängt und meint 3. Mose, die ganzen Opfer und das Ganze, das lasse ich aus, der wird auch dieses Kapitel nie verstehen. Weil das muss man einfach wissen, was in 3. Mose, vor allem im Kapitel 16, darauf nimmt hier Hebräer 9 Bezug, was dort passiert, was dort beschrieben ist. Ich hole jetzt ein bisschen aus und möchte euch erzählen, was es mit der Bundeslade auf sich hat. Die Bundeslade ist das da. Sie steht im Allerheiligsten. Ich habe jetzt hier noch ein extra Bild. Und zwar wurde es am Anfang beschrieben, aber ohne jetzt näher darauf einzugehen, weil es den Leuten, die den Brief bekommen haben, denen war das alles täglich Brot, für die war das alles nichts Neues. Die wussten, was das alles für eine Bedeutung hat. Die Bundeslade war, oder erstmal, was war in der Bundeslade? Das haben wir am Anfang gelesen. Da war unter anderem der Stab Aarons, da war ein goldener Krug mit Manna und da waren die zwei Gesetzestafeln. Und auf dieser oder in dieser Bundeslade, die hat einen Deckel. Und dieser Deckel, der wird von Schlachter mit Sühnedeckel übersetzt, von Luther mit Gnadenthron, weil einfach die Herrlichkeit Gottes da über diesen Cherubim oben drüber thront. Also quasi die Vorstellung, Gott wohnt dort. Die Cherubim, die tauchen in der Bibel das erste Mal auf nach dem Sündenfall. Und zwar ist die Aufgabe der Cherubim, sie bewachen den Ort, wo Gott wohnt, nämlich den Garten Eden damals. Und sie stehen am Tor nach Osten. Dort wurde der Mensch hinausgetrieben. Und sowohl die Stiftshütte als auch der Tempel und auch zumindest alle Kirchen, die von der offiziellen Kirche gebaut wurden, haben ihren Eingang immer nach Osten. Die sind geostet. Könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Es gibt auch ein paar berühmte Kirchen, die anders sind. Das hat damit zu tun, dass das Leute gebaut haben, die ja mit diesen Sachen nicht so vertraut waren und dann nicht darauf geachtet haben. Aber alles, was offiziell von irgendwelchen Bistümern und so weiter gebaut wurde, ist geostet. Und genauso sitzen auch hier diese zwei Cherubim und die schauen nach unten. Und die schauen auf diese Gesetzestafeln. Und die sehen jeden Menschen jetzt. Und sie sehen, okay, du hast da versagt. Gebot Nummer 1, Gebot Nummer 5, Gebot Nummer 8 und so weiter. Du bist des Todes. Du darfst nicht in die Nähe Gottes kommen. Das ist so das Symbolische, was das Ganze darstellt. Warum übersetzt jetzt Schlachter mit Sühnedeckel? Weil auf diesen Deckel musste der hohe Priester an diesem Yom Kippur, also am großen Versöhnungstag, da musste er Blut hinbringen. Und dieses Blut wurde dann da raufgesprüht, ja, raufgeleert und dann haben diese Cherubim draufgeschaut und haben dann gesehen, okay, diese Sünde, die wurde getilgt. Die Sünde ist tot. Ja. Und jetzt verstehen wir, Jesus ist in das himmlische Heiligtum gegangen und hat mit seinem Blut ein für alle Mal alle Sünden, sowohl zurückliegend als auch in der Zukunft kommend, hat er damit getilgt. Und jetzt schauen diese Cherubim, die die Heiligkeit Gottes bewahren, also wir können das gerne auch, ihr könnt es überprüfen, auch in allen Bibelstellen, wo Cherubim vorkommen, ob Offenbarung Kapitel 4 oder in Jesaja 6 werden sie Seraphim genannt, die bewachen immer die Heiligkeit Gottes und schauen, dass nichts Unreines quasi in die Gegenwart Gottes kommt. Und Jesus hat jetzt hier komplett gesühnt mit einer ewigen Kraft. Am Yom Kippur, beschrieben in 3. Mose Kapitel 16, ist der hohe Priester mehrmals ins Heilige oder ins Allerheiligste hineingegangen. Er musste hineingehen, dann musste er besondere Klamotten anziehen, alles aus Leinen zum Beispiel. Dann musste er ein Opfer bringen für sich selber, damit er überhaupt in das Allerheiligste hineingehen durfte. Dann wurden ihm vor die Stiftshütte zwei Ziegenböcke gebracht. Und diese zwei Ziegenböcke sind ganz arg wichtig, um hier diesen Text in Hebräer 9 zu verstehen. Und zwar der erste Ziegenbock, der wurde geopfert und mit diesem Blut wurde hier alles besprengt. Jetzt habe ich was vergessen. Diese Ziegenböcke wurden gebracht und er hatte zuerst Lose geworfen. Ja? Und da hieß, ein Los hieß zur Vergebung der Sünden oder zur Sühnung der Sünden und der andere für den oder für den Herrn und das andere zum Wegbringen der Sünde. 3. Mose Kapitel 16 könnt ihr gern nachlesen. Und diesen ersten Bock, auf den das Los gefallen ist, dass dieser Bock geopfert werden sollte, den musste er dann schlachten und dieses Blut, mit diesem Blut ist er dann rein und hat dann für ein Jahr lang quasi das Heiligtum gereinigt, damit das Heiligtum überhaupt das nächste Jahr über funktionieren kann und damit die Juden kommen konnten und dann Erlösung für ihre Sünden, für Lügen und Ehebruch und Diebstahl und was weiß ich was alles erlangen konnten. So, nachdem er das Ganze gemacht hat, dann ist er rausgekommen und dann gab es diesen zweiten Bock. Und auf diesen zweiten Bock hat er seine Hände draufgelegt und er hatte die ganzen Sünden Israels bekannt. Und der Talmud beschreibt, dass er diesem Ziegenbock dann auch noch eine rote Schnur um die Hörner gebunden haben. Und dann wurde dieser Ziegenbock in die Wüste geschickt. Ja, wir kennen das heute auch. Wenn ein Trainer Mist baut bei einer Fußballmannschaft, dann wird er in die Wüste geschickt. Zuerst ist er der Sündenbock und dann wird er in die Wüste geschickt. Ja. Dann sind alle anderen schuldfrei. Man kann auch sagen Bauernopfer. Ja. Okay, es ist eine Abwandlung, die aber hierher kommt vom großen Versöhnungstag. Sinnbildlich wurde hier gezeigt, okay, der Priester, hohe Priester, dadurch, dass er seine Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks legt, wird die ganze Sünde von diesem ganzen Jahr auf diesen Ziegenbock gelegt. Und dieser Ziegenbock, der wird dann in die Wüste gebracht von einem Mann, der dann nachher auch unrein war und der sich dann auch für sich wieder opfern musste. Aber auf jeden Fall, der wurde weggebracht. Und das ist das, was hier gezeigt wird. Jesus Christus ist einmal ins Allerheiligste gegangen, nicht zweimal. Ja. Und er muss auch nicht für sich selber opfern, für die Geräte opfern, sondern er hat einmal für alles. Und jetzt steht hier geschrieben, und er wird ein zweites Mal kommen. So wie der Hohepriester jetzt das zweite Mal rauskommt, um den Bock in die Wüste zu schicken. Und darauf wird hier angespielt, dass diese Sünden jetzt für immer weggeschickt werden. Sie sind nicht mehr da. Deswegen steht hier auch geschrieben, wir lesen ab Vers 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und wir merken uns noch eins, der Vorhang ist nicht mehr da. Wir haben direkten Zugang zu Gott und Christus ist im Allerheiligsten geblieben. Er hat sich gesetzt zu Rechten des Vaters, haben wir im Hebräerbrief auch schon gelesen. Er ist immer da, er geht nicht wieder heraus, sondern er ist immer da. Das Blut ist immer da, Jesus ist immer da. Um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Also wenn Christus das jedes Mal machen müsste, dann würde er jedes Mal sich selber opfern müssen. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeitung zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das ist jetzt das erste Mal. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aus Johannes 5, Vers 24 wissen wir, dass der, der gläubig ist, der kommt nicht ins Gericht. Aber mit Christus sind wir geistlich gestorben. Also leibliche Tod ist da jetzt mal außen vor, aber der geistliche Tod ist für Gläubige nicht mehr relevant dann. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Also dieser Priester, wenn er das zweite Mal rauskam, ich glaube, da gab es einen Riesenjubel. Ich stelle mir das so vor, ein Mordspektakel, wenn da das ganze Volk versammelt ist und jetzt kommt er das zweite Mal raus, legt dem Sündenbock die Sünden auf den Kopf und jagt ihn in die Wüste. Da muss doch ein Riesenjubel ausgebrochen sein. Hey, wir sind jetzt wieder frei. Ein Neuanfang. Wie oft wünscht man sich im Leben einen Cut und sagt, wenn ich bloß neu anfangen könnte. Und dieser Neuanfang, den hat Jesus ein für alle Mal gemacht. Ja, die Uhrzeit sagt, ich muss zum Schluss kommen. Der Bibeltext auch. Also man kann sich da, ich finde, man kann sich da total drin reindenken und du kannst da immer tiefer reingehen. 3. Mose 16 noch dreimal lesen und du wirst immer wieder noch irgendwelche Parallelen und Unterschiede finden. Ich habe angefangen, euch abzuholen mit gewissen Kirchen, Tempeln und so weiter, Gotteshäusern und wie sie aufgebaut sind. Ich möchte euch eine Frage lesen, die Jesus gestellt wurde. In Johannes Kapitel 4, ab Vers 19, da kommt die Frau am Brunnen, die Samariterin, zu Jesus und sagt, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, also es ist der Berg Gerizim. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Es ist nicht mehr notwendig, dass wir in einen Tempel gehen, dass wir in ein spezielles Gotteshaus gehen, dass dieses besonders prunkvoll sein muss, dass es hier eine Abtrennung gibt und so weiter. Das ist vorbei. Oder wie Hebräer 8, Vers 13 sagt, was veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Im Hinblick auf den damaligen Tempel. Wir dürfen heute Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es gibt keine Grenze zwischen Allerheiligstem und den Menschen. Der Weg zu Gott ist frei. Und wir dürfen uns darauf freuen, wie es in Offenbarung 21, Vers 3 steht, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Damit möchte ich schließen, uns aufrufen zur Anbetung.